11. Feuer im Schatzkästchen. Als die Feuerwehrleute, alle klein, schief und in zu großen roten Schutzanzügen, die Tür in der Swinemünde aufbrachen, war niemand mehr da. Dahl und Gary waren zuerst weggerannt, dann Ethel, dann Noah. Er saß zitternd vor Kälte mit meinem Mac auf einer Bank vor der stummen, riesigen Zionskirche, während Ethel gegenüber im 103 war, weil sie pinkeln und ihre Haare machen musste. Noah war nicht nervös oder verängstigt. Er dachte nur an seinen Kaninchenfellmantel von Prada, ohne den er aus meiner zerstörten Wohnung abgehauen war. Den Mantel hatte er im Winter 1997 gekauft, einen Tag vor seinem Umzug nach Israel, und einen Monat später war er wieder in Hamburg und stand bei minus 5 Grad auf dem jüdischen Teil des Ohlsdorfer Friedhofs vor Schleumels offenem Grab und fror trotzdem. Nun war dieses nutzlose Scheißding zum Glück verbrannt. Eigentlich dachte Noah gerade mehr an seinen Vater als an den Mantel, und eigentlich dachte er, wie immer, wenn er an Schleumel dachte, an Schleumels Geld. Er versuchte sich kurz ein Leben ohne dieses Geld vorzustellen, ohne gepanzerte Saab-Limousine zum 18. Geburtstag, ohne unerschöpfliche Nutten-Etat und falsches Psychologiediplom mit Auszeichnung, und ihm wurde wie immer schlecht davon. Verdammt, dachte er, und Eugoteno, bald würde er nur noch die Hälfte von dem riesigen Mega-Schleumel-Cake besitzen, wenn er Wort hielte. Die 8 Millionen, mit denen er sich Garys und Tals Anerkennung erkaufen wollte, waren eindeutig zu viel für ein paar Wochen Sudan- und Filmatmosphäre. Er sollte das Geld lieber behalten, allein wegen der Mädchen. Gary und Tal würden trotzdem das Goebbels-Video fertig schneiden und abliefern. Dafür war es einfach zu gut. Und was dachte er dann? Vielleicht, wie es mir sagen sollte, dass er und seine neuen Freunde aus der Swinemünde Hiroshima gemacht hatten? Nein. Ihm fiel bloß ein, dass man genau wie bei CNN im unteren Teil des Bilds ein Laufband mit Nachrichten aus der anderen Welt einblenden könnte, während oben Magda Josef und Albert Le Sperre ihren Hexensabbat feierten. Noah im Noahland. Dann dachte er, gute Idee. Und dann, wenn ich nachdenke, stottere ich gar nicht. Das ist mir nie vorher aufgefallen. Plötzlich stand Ethel vor ihm und sagte, »Los, Kleiner, wir gehen zu mir. Dort waschen wir uns, dann sehen wir weiter.« Ich glaube, der schwachköpfige Gary hat sein LA-Angebot ernst gemeint. Ich kann auf das Ron Burris Actors Conservatory gehen, während du deinen koscheren Nacho-In zum Laufen bringst, habe ich mir auf der Toilette überlegt. Kennst du Ron? Noah schüttelte apathisch den Kopf, sie tätschelte seine kalte Wange und kicherte nett. Ich liebte die Wohnung in der Swinemünde. Ich hatte ein paar sehr reife Sachen dort geschrieben, oft im Wohnzimmer, an dem langen, rotbraun schimmernden Borsani-Tisch, unter der runden Stil-Novo-Lampe, die wie ein OP-Licht über mir hing und mir beim Schreiben von Post aus dem Holocaust oder Ihr wollt nur unsere goldenen Eier einen heiligen Schein machte. In der Küche gab es 4 alte, abgeblätterte Chiavari-Stühle und einen Glastisch, über den morgens das Sonnenlicht kleine Spektralbogen auf die Reise schickte. Im Flur standen in weißen Knollregalen bis zur Decke 1000 Bücher. Ausgesucht nicht nur nach der Schönheit ihres Umschlags, und überall lagen rote, staubige Läufer im Hamburg-Prag-Stil. Und das Beste? Im großen, kühlen, fast leeren Schlafzimmer gab es einen metallikbraun getönten Spiegel, allerdings nicht über dem Bett. Ich hatte vor Mamaschas und Serafinas Umzug nach Miami von den Alten ihren meterlangen, doppelten Spiegelschrank geschenkt bekommen, der fast 30 Jahre in ihrem Schlafzimmer gestanden hatte. Wofür sie ihn gebraucht hatten, stellte ich mir nie vor, außer ich war mal wieder wegen ihrer geriatrischen Trennungsaktion wütend auf sie wie ein 10-Jähriger. Was man bei mir darin sehen konnte, war, meist spät nachts, ein kahlköpfiger Herr, Anfang 40, mit großer transparenter David Hockney Hornbrille, unrasiert, nie lächelnd, 2 Daunenkissen im Rücken, wie er ab und zu von dem Buch, das er las, aufsah, in den Spiegel schaute und verächtlich bis mitleidig die Augenbrauen hochzog. Dann las er weiter, dann sah er wieder sich selbst an und dann sprang er auf, ging ins Arbeitszimmer, wo auf einem weißen schubladenlosen Industrieschreibtisch ein Mac stand, der immer an war. Der blasierte 40-Jährige musste nur Safari aufmachen, das konspirative Lesezeichen Art und Tore anklicken und schon war er auf wefuckonlyjews.com. Ja, ich weiß, aber es klingt trauriger, als es war. Hätte ich Frau und Kinder, dachte ich oft, würde ich es mir stumm und heimlich auf der stinkenden Toilette machen. In der Urritele-Phase musste ich sogar ganz auf das nächtliche Jugendgesellenritual verzichten. Wann immer ich im Schlafzimmer in den geliebten Spiegel sah, war meine israelische Herrin zweifellos auch da, meist über mir, und sie drückte dabei mein erstauntes Gesicht im Kissen zur Seite. Was ist der Unterschied zwischen einer Junggesellenwohnung und einer Liebeshöhle? In der Liebeshöhle geht es zwei Menschen schlecht, in der Junggesellenwohnung einem ausgezeichnet. Tal und Gary waren nicht sofort rausgerannt, als sich aus der Küche der dünne, scharfe Brandgeruch zu verbreiten begann. Sie packten ohne Eile ihre Kamera, das Stativ, die beiden Lampen zusammen und Gary sagte, er müsse noch mal ins Bad. Ging er weinen nach allem, was Noah an diesem Tag zu ihm gesagt hatte? Tal entdeckte, während er auf ihn wartete, auf dem Sofa mein metaphysischstes, teuerstes, traurigstes Lieblingsbuch. Indrzejczykis Emilia kommt zu mir im Traum, den ersten surrealisten Porno ever. Er schlug das wie ein Poesiealbum aufgemachte, in rissigem, lilafarbenem Leder gebundene Bändchen auf, öffnete überrascht den Mund, ließ ihn offen, rutschte auf dem Sofa näher an Ethel heran, blätterte vor und zurück, dann nochmal und nochmal, und sie sah ihm dabei mit hängendem, feuchten Mundwinkeln über die Schulter. »Das macht mich so traurig«, sagte er unsicher, leise wie ein Fisch, der das erste Mal spricht. »Habt ihr sowas Trauriges schon mal gesehen?« »Ich schlage vor, ihr kommt bald nach L.A.«, sagte Gary zu Noah und Ethel, als er aus dem Bad zurückkam. Die schwarzen ADS-Augen in seinem pseudosensiblen Crocodile-Dundee-Gesicht waren noch kleiner als sonst und hatten rote Tränenränder. »Wir schneiden den Nazi-Clip zusammen und bereden das Drehbuch von »Ihr branntet wie Kojoten«. Und ihr könnt jeden Tag in meiner Taqueria Versailles umsonst mexikanischen Zwiebelbraten essen. Riecht ihr das auch?« »Ihr branntet wie was?«, sagte Noah mit gesenktem Blick. Er hatte noch ein schlechtes Gewissen. »Wie Kojoten, der Sudan-Film. Du hast doch bestimmt noch mehr gute Ideen, Homo. Und du kannst schon mal Jeff Goldblum kennenlernen. Um den wirst du dich kümmern, wenn wir drehen. Und ihn mit deinen psychokatalytischen Theorien ablenken. Vielleicht kannst du ihn sogar therapieren. Weißt du, er hat häufig Warnschübe. Er denkt zum Beispiel... Er wäre Clark Gable, aber nicht so oft. Eher hält er sich für ein sehr großes Insekt. Er erinnert mich an dich. Auch diese langen, dünnen Arme und Beine und die gleichen, unberechenbaren, hektischen Bewegungen. Gary lachte leise und war jetzt kein Opfer mehr. Nein, du strampelst natürlich noch viel mehr herum als er. Aber trotzdem, vielleicht sind das eure ewig tränenden jüdischen Äuglein. Ich dachte, er hat das damals nur gespielt. Was gespielt? »Das Insekt, die große menschliche Fliege.« »Träum weiter«, sagte Tal, während er das Emilie-Buch weglegte. Er merkte erst jetzt, dass Ethel ihm die ganze Zeit über die Schulter geschaut hatte und machte ein saures Gesicht. »Wie stellst du dir Hollywood vor, du Kindskopf? Denkst du, alles ist immer nur ausgedacht und inszeniert? Dann wären die Studios lange bankrott. Bestimmt glaubst du auch, es wäre witzig zu glauben, die Mondlandung hätte die NASA in den Filmstudios in Burbank gedreht, nach Hon. Etwa nicht? Es war genau andersrum, Blödmann, weißt du noch? Apollo 8 ruft Erde 2 von Solomon J. Smith? Ja, ja, klar, sagte Noah, der von diesem Film noch nie gehört hatte. Alles live, alles echt mitgedreht. Das war um fast 30% billiger. Uff, so klang es, wenn sich die Schleumelgene in Noah regten. Schön, dass du endlich kapiert hast, Millionenerbe. Wie schnell änderte sich alles? Wie schnell drehte sich das Lebensrad? War Noah gerade nach dem Samsara-Prinzip der Hahn oder das Schwein? War er gierig oder ahnungslos? Und als wer würde er das nächste Mal wiedergeboren werden? Bei seinem Glück wahrscheinlich als er selbst und der dämliche Gary und der gierige Tal wären auch wieder da. Jede Situation zwischen mehr als zwei Menschen, stand auf dem Zettel, den ich irgendwann aus einem Glücksgags gezogen habe, ist eine spirituelle Herausforderung. Mal ist der eine am Ende, mal der andere am Anfang. Jetzt war Noah dran, sich wegzuducken. Gerade noch hatte er große, starke Worte gefunden, die Gary entsetzt nickend hingenommen hatte, und nun verarschten sie ihn. »Brennt es«, sagte Ethel. »Warum sollte es brennen«, sagte Noah. »Weil du vorhin in der Küche am Herd rumgemacht hast, als Einziger.« Das war Gary. »Na und, ich wollte etwas für dich zum Essen machen, Gary. Du warst hungrig.« »Hungrig und unglücklich und weinerlich.« Er guckte ihn von unten an wie ein Kalb, das spielen möchte. »Sehr weinerlich, weißt du noch? Ich war überrascht, dich so zu sehen. In The Bullet, habe ich dreimal gesehen, hättest du erst mal das ganze Zimmer aus dem Fenster geworfen und mich hinterher. Tja, Bronco, tut mir leid, das hier ist die Wirklichkeit.« Das war ein fast wörtliches Zitat aus The Bullet. Das Rad blieb stehen. Keiner der vier in meinem eleganten, absichtlich leicht heruntergekommenen Wohnzimmer bewegte sich ungefähr eine Viertelsekunde lang. Dann drehte es sich weiter und alle dachten an die herzzerreißende Gary-Situation von vorhin, auf die Noah so frech anspielte. Wie hatte es angefangen? Bis zu dem großen Feuer hatten sie schon einen halben Tag in der Swinemünde verbracht, zivilisiert und diskret, ohne in fremden Schubladen nach Zigaretten zu suchen, ohne Gläser und Flaschen mit nassem Rand auf meinem Nakashima-Sofatisch abzustellen, ohne das Schlafzimmer zu betreten. Nur Noah und Ethel hatten kurz das Bett und den Spiegel ausprobiert, aber sich schnell voneinander gelöst und schweratmend beschlossen zu warten, bis Tal und Gary weg waren. Sie drehten bereits die letzte Einstellung. Ethel als Magda tanzte mit Gary als Albert Lesper Hore um den toten Goebbels Nachwuchs und wirbelte dabei mit Noah als Dr. Joseph in der Luft herum, als der kräftige, strahlende Gary einen Schwächeanfall bekam. Er blieb stehen, rollte die Augen, fasste sich mit beiden Händen an die Schläfen, dann an die Brust. Tal rief noch, »Das ist gut, das ist scheiß gut, Bronco!« und dann rutschte Gary auf den Boden. »Der verdammte Kalifornier ist implodiert«, sagte Noah mit singender, unmännlicher Noah- und Soli-Stimme zu mir am Telefon, als er nach der ganzen Aktion vor der Zionskirche saß und mich in Prag anrief, um mir endlich alles zu erzählen. Er sackte zusammen wie ein gesprengtes Haus, und das nach 1 Million Stunden im Fitnessclub, diese dauergesunden Guim, alles nur Bluff. Gary landete mit dem Gesicht nach unten, auf Hilde, Helga, Helmut, Hedda, Holde und Heide. Die hatten die vier, wie Tal vorgeschlagen hatte, vorher aus Kartoffeln und Streichhölzern gemacht. Jedes Kind hatte einen kleinen, dicken, runden, braunen Körper, einen fast genauso großen Kopf mit 2 weißen Reißzwecken als Augen und 3 Streichholzfüßchen, damit es stehen konnte. Und wann immer ich mir später das Goebbels-Video auf der Good Life-Seite ansah, um meinem angeblich toten besten Freund ein wenig näher zu sein, gab meine Seele ein leises Knacken von sich, wenn die absurden Kartoffelmännchen in Tals Inszenierung eins nach dem anderen vergiftet und tot nach hinten kippten. Von Noahs sogenannter Hinrichtung, die ich mir ebenfalls oft anschaute, gab es auf YouTube und Al Jazeera nur den Anfang, diesen komischen, wie in der Mitte abgebrochenen Moment, als einer der kleinen, betrunken wirkenden Janjaweed seinen Dolch zog und ihn schielend küsste, worauf Noah aufgeregt und lachend in die Hände klatschte, wie ein Kind, das gleich Karussell fahren wird. Wer konnte da nicht ergriffen sein? Gary blieb liegen, als wäre es mit ihm vorbei. Niemand half ihm. Alle starrten ihn an, als würden sie auch gleich umkippen, und fragten sich leicht angekotzt, wieso ausgerechnet Gary L. Dick Harper, alias Bronco Bullet, alias Megaman, alias Harry aus Harry und Sally 2, diesen albernen Bauchklatscher gemacht hatte. So anstrengend waren Silvester bei Valhalla Film, das Brainstorming im Charlottenburger Schlosspark und die Dreharbeiten doch gar nicht gewesen. Die fette Ethel bewegte sich als Erste. Sie hob Gary allein hoch und wuchtete ihn aufs Sofa. Nachdem sie ihn abgesetzt hatte, sah sie an meiner schwarzen, matt leuchtenden Stil-Novo-Lampe vorbei nach links oben ins Nichts. Sie wirkte noch russischer, runder, kommunistischer als sonst, wie eine Arbeiterin auf einem 5-Jahres-Plan-Plakat. »Was ist los?« sagte Gary. Das Sprechen fiel ihm schwer, auch weil Reste von Hilde, Helga, Helmut, Hedda, Holde und Heide an seinem Gesicht klebten. »Das würden wir gern von dir wissen«, sagte sie. »Die Kinder. Was ist mit den Kindern?« »Welche Kinder?« »Die Kinder, die von ihren Eltern verraten wurden.« Er fing an, die Streichhölzer aus seinem Gesicht zu entfernen. »Hört auf«, sagte er kühl. »Ich bin nicht verrückt geworden. Hört auf zu glauben, ich würde denken, diese blöden Kartoffelmännchen sind echt. Ich weiß schon, ich weiß, es war eine Assoziation. Es hat mich nur an etwas erinnert.« Tal, der harte, bittere Tal, der in seinem ewigen Parker und der beigen Chinohose wie ein schwuler Zahal-General auf Heimaturlaub aussah, beugte sich zu ihm vor, strich ihm über die Schulter und sagte, »An was hat es sich erinnert, El Dick?« »Ich hab Durst«, sagte Gary leise. »Bringt ihm was, holt ihm ein Bier aus der Küche«, sagte Tal zu Ethel und Noah. Dann sagte er zu Gary, »Das klingt wie aus einem verfickten Scheißfilm, Mann. Hast du wirklich Durst? Wenn ich am Ende bin, hab ich keinen Durst, sondern Lust, jemanden zu verprügeln oder ihm die Augen mit 2 Fingern auszustechen.« Gary nickte stumm. »Und?« »Die hab ich auch«, sagte Gary. Seine Stimme war noch gebrochener, aber auch unmelodischer als sonst. Er lächelte. »Soll ich dir mit einem Handkantenschlag den Schädel spalten, Self-Hater?« Jetzt lächelte Tal das erste Mal seit Neuen kannte. Er hatte natürlich gelogen. Gary lächelte auch wieder ein bisschen, aber es war ein Lächeln, das keiner gern sah. Die Mundwinkel gingen höher und höher, die Augen wurden zu Schlitzen. Bald würde er weinen. »Raus damit«, sagte Nora. »Was ist das für eine Assoziation?« »Nein«, sagte Gary, »das ist was fürs Tagebuch.« Er bohrte seinen Blick auf die berühmte Gary Harper-Art verwirrt und clever in den Boden, wie zum Beispiel in The Martians, kurz bevor die Mars-Leute piepsend anfangen, auf die US-Fahne zu urinieren. »Oder ich mache ein Drehbuch aus dieser entsetzlichen Sache.« Noah hatte währenddessen Ethels dicke, warme Rechte ergriffen. So fühlte er sich gleich besser. Was waren das nur für Gespräche? Mit wem? Wofür? Früher, wenn er im Innocentia-Park Kinder traf, die fanden, er sei nicht in, ihn aber selbst noch mehr anödeten als er sie, hatte er das Gleiche mit Irena, Malgojata, Christina, Maria, Marianka etc. gemacht. Oder mit der bayerischen Tekla, wenn gerade kein polnisches Kindermädchen verfügbar war. Er hielt sich an der nach Schweiß stinkenden slawischen Riesin neben sich wie am Haltegriff einer scharf bremsenden Straßenbahn fest und fand plötzlich in allem einen Sinn, sogar in seinem ewigen arroganten Unterlegenheitsgefühl, das ihn nur verließ, wenn er an die Überwachungskamera seiner allgegenwärtigen Eltern dachte. »Eine große, entsetzliche Sache«, sagte Noah, »eine Sache, die man mit einem Spezialisten bespricht?« »Ja«, sagte Gary, »ich bin ein Spezialist, mit Auszeichnung. Meine Diplomarbeit ist bei Van den Hoek und Straubing erschienen. Van den Hoek und Ruprecht, Frau Lani. Ich hätte an der Uni bleiben können, aber Wissenschaft hat mich gelangweilt.« »Thema«, sagte Ethel etwas zu heftig und sah Noah von links oben an. »Und erzähl uns keinen Unsinn, Kleiner.« Sie drückte seine langen, knochigen Finger in ihrem Schraubstock von Hand zusammen und er bekam sofort einen leichten Halben davon. »Psychokatalyse als Ausweg und Ziel«, log Noah. »An der Stelle sollte ich einen kleinen Zeitsprung machen, zu Natascha Rubinstein, Noah und mir. Es ist Juni 1993, Tel Aviv, Strandpromenade, Schleumels erstes und hässlichstes Pluto-Hotel, 16. Stock. Wir hatten uns zu dritt OTH, on the house, Wodka aufs Zimmer bestellt, dazu etwas zu essen, was weiß ich nicht mehr. Noah hatte nur noch 3 Tage bis zur Hochzeit oder Exekution, wie er sagte.« Die Hochzeit würde nebenan im Hilton stattfinden und wir standen seit ein paar Minuten auf der von weißgrauem Möwenkot bedeckten Betonterrasse und betrachteten still und traurig den nordkoreanisch anmutenden Hilton-Bau gegenüber. Am entsetzlichsten daran waren die 1000 gleichen Fenster, die Architekten ohne Rang, von Zeichnern ohne Rang, in Pläne ohne Rang, hineinpausen und von arabischen analphabetischen Hilfsbauarbeitern einbauen ließen. Originalzitat Avi Blumenschwein, dessen Vater und Onkel mit 12% am Hilton beteiligt waren. Dahinter bewegte sich, wie auf der Flucht vor einem Etwas, das man noch gar nicht sah, weil es so groß war, eine einzige kleine Wolke vor dem kaltblauen Himmel von rechts nach links. Die Sonne knallte auf das lange, hohe, majestätische Gebäude und die helle Fassade blendete uns. Nur erklärte Natascha und mir, warum er Merav heiraten musste. »Ich glaube, ich kann das. Vielleicht ist es das Einzige, was ich kann. Und Schleumel und meine blöde Mutter können dann ihren Freunden bald erzählen, dass ihr kleiner Idiot selbst Vater geworden ist.« Ich lachte, er lachte und Nataschele lachte zuerst auch. Dann sagte sie, »Noelle, ja? Bist du sicher?« »Ja. Liebst du Merav?« »Dich habe ich geliebt und Soli«, er schickte mir einen Luftkuss, »liebe ich.« »Und warum nimmst du sie?« »Weil du mich nicht wolltest, weil mich noch nie eine wollte, die ich wollte.« »Und wenn ich dich jetzt wollen würde?« »Wie bitte? Würdest du mit mir weglaufen?« Noah ging ins Zimmer rein, kam mit der beschlagenen Wodkaflasche und 3 Gläsern zurück. Er stellte die Gläser auf die schmale Balkonbrüstung, goss ohne abzusetzen jedes voll, verteilte die Gläser, wir stießen an, sagten »Lachaim«, stellten die Gläser wieder ab und dann sagte er zu Natascha, »Willst du mich?« »Nein«, sagte sie, »das war nur eine hypothetische Frage, Schmokolowitsch. Nein, ich will dich nicht. Leider.« Noah schob sich die Faust in den Mund, biss auf sie und begann vor Wut zu röcheln. Das hatte er von Schleumel gelernt. Schleumel machte das aber nur, wenn er geschäftliche Sorgen hatte. Einmal ließ der Polier beim Baum der Norderzentrale in der Gartenstadt Wandsbek den Notstromgenerator falsch verkabeln und am nächsten Morgen waren die Leitungen verschmort und unbrauchbar, wie Chulent am Sonntagnachmittag. »Rrrr«, röchelte Schleumel, Eine halbe Million Schaden, grrr. Aber rausschmeißen kann ich ihn auch nicht. Er hat 3 Kinder und eine depressive Ehefrau. Grrr, ich bin der außergewöhnlich verträumte Noah Forlani und alle Leute, die ich liebe, machen sich ständig lustig über mich. Nur Meraf ist nicht so gemein zu mir wie ihr. Aber ich zu ihr. Grrr. Noah, hör auf, sagte Natascha entsetzt. Ich hab's nicht so gemeint. Du wirst dir wehtun. Ich sagte nichts, denn ich kannte das schon. Hör auf, wiederholte sie. Warum macht er das? Psychokatalyse, sagte Noah, nachdem er die rote, nasse Faust aus dem Mund gezogen hatte. Man sah die Abdrücke seiner Zähne, aber sie waren gar nicht so tief. Ich erlebe den Schmerz so gründlich, wie es geht, aber ich analysiere ihn nicht. Dann geht der weg, statt sich für immer festzusetzen. Eine neue Theorie von mir. Sie könnte, wenn ich die Sache professionalisiere, Millionen von Psychoanalytikern arbeitslos machen. Und wir Irren wären alle geheilt. Vielleicht werde ich einen Psychokatalyseverein in Odessa gründen, ich meine in Bucac. Und er rannte von der Terrasse ins Zimmer und schloss sich wie ein Mädchen weinend im Bad ein. Natascha und ich nutzten den Moment und machten einen kurzen, ich glaube dritten, Versuch, einander wieder ganz nah zu sein. Aber der Kuss, den wir wagten, fühlte sich an, als wären wir beide unter Narkose. Zurück in die Swinemünde, 2. Januar 2006. Draußen wurde es jetzt schnell dunkel. Und das Berliner Winterlicht hatte mal wieder dieses bei Selbstmördern beliebte fahle Etwas, das man auf keiner Farbpalette finden kann. Gary L. Dick Harper saß immer noch halbtot auf meinem tollen grauen, Berlin-grauen und wirklich sehr langen Sofa, das ich damals Kontaktsofa nannte, weil ich darauf in meiner Post-Orittele-Prä-Onanie-Phase fast jede Woche mit einer anderen Nicht-Orittele Kontakt gehabt hatte. Und als es später auf dem Weg von Deutschland nach Israel beim Zoll in Ashdod verloren ging, vermisste ich es mehr als jedes andere Möbelstück. Die anderen drei, Tal, Edel und Noah, standen um den auch sehr grauen, traurigen Hollywood-Mann herum, wie Schaulustige, die hoffen, nicht selbst dem Unfallopfer die Hand auf die Stirn legen und es von Mund zu Mund beatmen zu müssen. Sie und er waren durch eine interessante Mauer des Ekels und gegenseitigen Narzissmus getrennt. Psychokatalyse als Ausweg und Ziel, wiederholte Noah abwesend, obwohl er nie eine solche Arbeit geschrieben hatte. Die von ihm an der Hamburger Universität abgegebene Diplomarbeit hieß »Die Essgewohnheiten der zweiten Generation durch die Augen der Ersten«, und er hatte sie sich von Avis fetter Schwester, die sogar ihm zu fett war, für 5.500 Mark und eine Stunde Lecken schreiben lassen. Eine sehr lange Stunde, in der er zweimal fast an seinem eigenen Husten erstickt wäre. »Was immer es ist, das dich bedrückt, Gary«, fuhr Noah nachdenklich und überraschend konzentriert fort, »ich glaube, bei dir ziehen die alten, uninspirierten Therapiemethoden nicht mehr. Ich meine, wie wirst du damit fertig, Dude, dass dein Ding seit deinem zweiten Lebensjahr nicht mehr gewachsen ist?« Und wieder diese Killerstille, wie vorhin. Noah presste sich erschrocken an Ethel und dachte, »Mist, das war ein Witz zu viel.« Tal war ohnehin seit einer Weile mit dem Kopf woanders. Zuerst Darfur, dachte er immer wieder, zuerst Garys fucking Darfur, das wird nicht leicht, aber die Eroberung der Golanhöhen war noch schwerer. Und dann kann ich endlich mit dem Rest vom Geld dieses abgeschalteten Galut-Trottels mein Gaza-Projekt anfangen. Mann, bin ich gut, Mann, wird das gut, ich werde sie alle ficken. Besrat Hashem, die Hamas, den Likud, die Shalomaschaft, Pyjama-Träger, Dani Eitan, unseren beschissenen Ausbilder bei den Golanis, Mama, Papa, Hitler, die eingebildeten DJs von Galei Zahal, Pseudo-Gary. Und woran dachte Edel in dieser Schweigesekunde des Grauens? An Garys angeblich winziges Ding. Mein XXL-Penis, sagte Gary, und er grinste, wäre mir als Problem lieber als die Sache mit der Orchidee. Orchidee, sagte Noah. Ja, genau, die schöne rote schwebende O-Blume. Das musst du uns erklären. Es geht nicht, Homo, es geht nicht, es ist privat. Psychokatalyse, sagte Tal. Er war aus seiner eigenen Umlaufbahn wieder in die Swinemünde zurückgekehrt. Du redest darüber, du erlebst es nochmal, du erlebst es nie wieder. Er drehte sich zu Noah. Ist es das? Hast du das wirklich erfunden? Bullshit. Ich habe gehört, das machen gerade alle in Nord-Tel Aviv und in den neuen Vororten. Sogar Mama hat mir davon erzählt, sie will es auch versuchen. Sie hört immer noch dieses Pfeifen der Skat. Und was ist der Unterschied zur normalen Analyse? Sagte Edel. Was weiß ich, dachte nur, mein Diplom ist gekauft. Naja, sagte er, ihr müsst euch das so vorstellen. Normal ist, du gehst bei einem von diesen Typen mit deinem Päckchen rein und wieder raus. Ich will, dass man es dort lässt und ein Schmock von Schring sich danach allein damit abschleppen muss. Ihm fiel sein eigener Therapeut ein, das menschgewordene Grauen Dr. Savionoli, dieser Psychomane und kleine Noah-Manipulator. Und er stellte sich erfreut vor, wie jeden Tag, jede Stunde Leute in Savionolis Praxis ihre alten, zerkratzten, halboffenen Koffer, Taschen, Mappen, Rucksäcke abstellten, bis der stockgrade, knochige, braunhäutige, beim Sprechen spuckende, verfluchte, verlogene, hilfreiche ungarische Nazi sich an seinem grauen Metallschreibtisch weder vorwärts noch rückwärts bewegen konnte. »Ich werde jetzt meine Uhr hier hinlegen«, sagte Tal und legte seine schöne schwarze G-Shock auf meinen rotbraun schimmernden Borsani-Tisch. Er hatte sie von seinen Eltern vor seinem Militärdienst bekommen und Danny Eitan zweimal gegen die Nase gehauen. Und spätestens, wenn 5 Minuten vorbei sind, erzählt uns Gary, was er uns gern erzählen möchte. Oder ich will es nie wieder hören. »Cool«, sagte Gary. »Hast du das aus einem Film oder was?« »Ja«, sagte Tal. Und Ethel und Noah verdrehten wie er über Garys Blödheit simultan die Augen. »Das hast du in The Bullet gemacht, Mann, kurz bevor du Johnny Ungood den Arm abhacken musstest.« »Ich hab Durst«, sagte Gary, und es war, als hätte ihn keiner gehört. Er schlug sich mit der Faust 2-3 Mal gegen die Brust und sagte, »Okay, aber wer lacht, kriegt einen Nierenhaken.« Garys Geschichte war wie eine ungeschriebene Great American Novel. Er war der Sohn von Lou Harper und der Enkel von Heimele Rotgast, dem Rabbiner-Spross, Buchmacher und Mitbegründer von Game Incorporated, der Westküstenmafia. Weil Heimele so strategisch und uneitel war, hielten alle Biggie Mariano für den Vorstandschef ihres neuen Glücksspiel- und Nuttensyndikats bis zum Tag seiner Ermordung auf der Toilette des Flamingo Hotels in Las Vegas und auch danach. Heimele selbst konnte einen Monat nach dem 6-Tage-Krieg nach Israel auswandern, im Kibbutz Ste Boker 3 Häuschen neben Ben-Gurion einziehen und weitere 20 Jahre über Telefon und Telex Überweisungs- und Beseitigungsaufträge erteilen. Gary hatte das melancholisch-dümmliche Gesicht seines Großvaters, aber bei ihm war es keine Maskerade. Sonst hatte er nichts von ihm. Heimele selbst hatte das bei der Beschneidung von Gary sofort erkannt und laut gesagt, »Kickt ihn euch an!« Er ist schwach und bleibt dumm. Aber einen riesigen Potz hat er. Vielleicht hilft ihm das aus der Patsche. El Dicks Vater Lou wurde nicht Gangster, sondern Musiker. Und er nannte sich Lou Harper. Er war kein guter und kein schlechter Musiker. Und er schrieb einen Jahrzehnte-Hit, Connie. Darin ging es um Garys Mutter Elizabeth Connie Lockhart, die kälteste Schickse von New England, wie Lou sang. Lou Harpers Melodien, er spielte Western-Gitarre, hatte eine tiefe Kosakenstimme und ließ sich immer von minimum 5 schwarzen Background-Sängerinnen begleiten, klangen wie die Lieder aus der alten ukrainischen Heimat, aber ohne Ja-Bam-Bam. Mit Ja-Bam-Bam waren seine Auftritte in den Betten 13- bis 16-jähriger Urlauberinnen, die er Ende der 70er am Strand von Hydra ansprach und 3 Nächte später mit Tränen in den Augen wieder verließ. Damals lebte der kleine Gary, und hier wurde Garys Geschichte erst richtig privat und interessant, weil darüber nie etwas in den vielen Rotgas-Reportagen und Lou Harper Home Stories stand, mit seiner Mutter weit weg in Südfrankreich, 20 Kilometer südwestlich von Avignon, in einem Dorf mit 4 Häusern und ohne Telefon. Das alles natürlich nur, damit Lou an sein Kind nicht herankam. Denn Connie war gar nicht so kalt. Sie kochte vor Hass, wie man so sagt, sagte Gary, und sie rächte sich an ihren untreuen Mann, indem sie Garys kleinen Kopf bei unbedeutenden Wutanfällen gegen die gekalkte Küchenwand schlug, bis das lange, helle, attraktive Kindergesicht voller Blut und Staub war. »Versteht ihr«, sagte Gary, »ich war wie diese armen Kinder, die unter der Erde des zerstörten Berlins gekillt wurden, nur weil ihre Eltern auch sterben sollten.« Kurze, unangenehme Pause. Dann Noah, mit heruntergedimmter Stimme, als wäre ein deutscher Student bei einer Diskussion über die Umbenennung der Karl-Schmidt-Allee in Herschel-Grünspan-Gasse. »Findest du wirklich, dass das ein passender Vergleich ist, Gary?« »Gary, was?« »Noah, du bist also der misshandelte Nachkomme eines Popstars und eines jüdischen Gangsters.« »Okay, vielleicht.« »Das bin ich übrigens teilweise auch, aber bist du auch ein Opfer des Holocausts? Darfst du dich mit diesen armen, ermordeten Kindern vergleichen?« Gary konfus. »Wie? Hilde, Helga, Helmut, Hedda, Holde und Heide Goebbels wurden vergast? Wo denn?« Jetzt wieder klarer. »In Auschwitz 1 oder 2, du dämlicher Homo?« Noah zuckte noch verwirrter zurück, als hätte der Kalifornier ausgeholt, um ihm eine Ohrfeige zu geben. Dabei schob er den leicht brummenden Kopf in die betörend warme Vertiefung zwischen Ethels gigantischen Brüsten. Das war nicht schlecht. Er machte die Augen zu, das war noch besser. Ethel legte die großen Hände auf seinen schmalen Rücken, er versuchte sie zu umarmen, aber er kam auf jeder Seite ihres breiten Rückens nur bis zu den Ansätzen ihrer fetten Flanken. Das war dann nicht mehr so gut, und er erinnerte sich, das erste Mal seit seiner Hochzeit mit Mikro Merav, an die normale, schlanke, große, großbusige, aber nubisch elegante Natascha R. als verschenkte Lebens- und Liebesoption. Ach Gott, das war Tal, er hatte sich nochmal in die eigene Umlaufbahn geschossen, um in Gedanken die Schlussszene von In Gazza ohne Gatkes in der 8. Drehbuchfassung durchzugehen. Jetzt war er wieder da, angepisst, wie er sagen würde, und ratlos von so viel Chaos, dass er als Ex-Israeli nicht mehr gewöhnt war. Gary, kannst du bitte endlich deine scheiß Orchideen-Story erzählen, damit wir ins Hotel zurück können? Ich bin halb tot von den letzten 3 Tagen und diesem kindischen Dreh. Ich will in die Badewanne und mir in Ruhe einen runterholen. Ja, ich finde es auch wichtig. Ich meine, wenn du uns alles über die rote O-Blume erzählst, sagte Ethel zu Gary mit ihrer gepressten Miss Kitty-Stimme. Sie klang wie immer lieb, aber auch bitchy und schadenfroh. Insgeheim hoffte sie, dass Gary intime Geschichte davon handelte, dass der Oscar-Preisträger einen Babyschwanz hatte. »Die Orchideen-Story, bitte, Gary, ja, bitte!« Gary kippte auf dem Sofa langsam zur Seite und legte die Hände unter die Wange. Sein linker äußerer Augenwinkel glänzte. »Einmal«, sagte er entrückt leise, »einmal fuhr meine scheiß Mutter mit mir nach scheiß Avignon. Es war unser schönster Tag, bis dahin und seitdem. Am Bahnhof kaufte sie mir für 10 Francs eine rote Orchidee in einer kleinen gelben Plastikvase. In Gerys Augenwinkel war jetzt eine kleine Träne. Ich dachte tagelang nur an diese Orchidee. Ich sah sie mir 100-mal an, immer wieder ihre gebauschten, schwebenden Blätter, ihren feuergelben Blütenstempel. Wer kann etwas so Schönes machen, fragte ich mich. Ich glaubte schon lange nicht mehr an Gott, damit hatte ich gleich in der 1. Klasse aufgehört. Darum war das Orchideenrätsel für mich unlösbar und das machte diese Woche noch magischer, genau. Zuerst stand die Blume auf dem Fensterbrett im Salon, dann stellte ich sie in den Kühlschrank, weil ich Angst hatte, dass sie vertrocknet. Dann kam sie ins Eisfach, aber Mama schmiss sie bald weg. Die Träne schwoll an und Gary setzte sich schnell wieder auf. Wir waren nie wieder zusammen in Avignon. Versteht ihr? Sie fuhr oft allein hin und blieb über Nacht. Ich hatte Angst ohne sie, aber ich freute mich jedes Mal und sagte, »Mama, bringst du mir wieder eine so schöne Orchidee mit?« Und sie sagte, »Ja, Liebling, das werde ich gerne tun, aber sie kaufte mir nie wieder eine. Nie wieder.« Die Träne löste sich, rutschte runter und hinterließ auf Garys weltberühmter Aknewange einen langen, glänzenden Strich. »Ich muss mal«, stammelte er, »ich habe Hunger, ich kann nicht mehr.« »Ich weiß, ich werde nicht älter als 40. Ich weiß das von einem Wahrsager. Ich weiß es genau. Fuck, warum konnte er mir nicht sagen, was danach kommt?« Seine Stimme verschwand und kam wieder zurück. »Ich will, dass die Welt ohne mich besser wird, Tal. Tal, du musst den Kojotenfilm ohne mich zu Ende machen, wenn mir was passiert. Hey, ich hab denselben Ass wie Kurt Cobain, ist das nicht witzig?« Er legte sich wieder hin, presste den Kopf ins Kissen und wischte die nasse Wange daran ab. Dann weinte er noch ein bisschen und seitdem war auf meinem schönen Kontaktsofa dieser große, helle, ironische Fleck, der nicht von mir oder einer der Nicht-Oriteles stammte. Was danach kam, hat angeblich keiner wirklich gewollt. Es wurde wieder still auf eine beklemmende, unsympathische Art. Noah fing wieder mit seinem psychokatalytischen Dadaismus an. Aber nicht einmal Ethel nahm sein Gerede noch ernst, vor allem als er sagte, Gary müsse sofort nach Südfrankreich fahren und Lou's 1000 Seitensprünge, für die ihn seine Mutter jahrelang bestrafte, aus der Familienerinnerung löschen, indem er mit ihr schlafe. Oder es zumindest versuche. Tal bot ihm dafür nicht sehr ernst Prügel an und Gary verschwand flennend im Bad. Als er rauskam, war Noah schon in der Küche. Er hatte die größte Herdplatte angemacht und suchte in den Schränken nach Eiern und einer Pfanne. Plötzlich stand er im Wohnzimmer vor Ethel, die sich jetzt allein mit dem vulvavioletten Stilski-Buch beschäftigte, weil Tal die warmen Stöße ihres Atems auf seinem Hals nicht mehr ausgehalten hatte, und schrie, sie mit ihrem Elefantenarsch solle sich keine Hoffnungen machen, für ihn sei das zwischen ihnen nur sexuell. Dann fingen Gary und Tal an, die Kamera und die Lampen einzupacken. Der große El Dick verschwand, mit dramatisch zuckenden Lippen, noch einmal im Bad. Und als er herauskam, sagte er, riecht ihr das auch? Aber da waren wir schon. Sekunden später jagte die gemütliche Ethel den kleinen Noah durch meine große, enge Wohnung, wie Kosaken den letzten alten Juden durch Bolichow. Sie hatte im Schlafzimmer die schwere Guzzini-Stehlampe aus der Verankerung gerissen und holte mit dem Fuß, übelkeuchend wie alle Fettsäcke, wenn sie mehr als atmen müssen, immer wieder großzügig aus. Aber statt Noah zu treffen, erwischte sie Bücher, Bilder, Fenster, Regale. »Jetzt riech ich's auch«, flüsterte Tal, der Self-Hater-Schmelnik. Für ihn war wieder Februar 1991 und Saddam Husseins Stinkbombe des Todes hatte in der Swinemünde eingeschlagen. Dabei war es nur das langsam verbrennende Öl in Noahs vergessener Pfanne. Nach einer kleinen Schockstarre begann Tal sich wie ein Epileptiker auf dem Boden zu wälzen und mit granatapfelrotem Gesicht babylonisch zu reden, worauf Ethel, Noah und Gary zuerst entsetzt die Köpfe schüttelten und sich dann wegdrehten. Der Rest war eine kleine Massenpanik. Sie rannten einer nach dem anderen aus der Wohnung. Als erster der nach links und rechts schwankende Tal, dann Gary, immer noch heulend und wispernd wie ein fast vergewaltigtes Mädchen, zugleich herkuleshaft die riesigen Lampen und Kamerataschen auf beiden Schultern schleppend, dann der grinsende Noah, immer 3 bis 4 Schritte vor der tobenden Ethel, dann der Ethel-Koloss selbst, meine schöne 2000 € Guzzini-Lampe schwingend, und zwar genau bis zum bröckelnden Portikus der Zionskirche, von wo sie sie quer durchs starkgraue Kirchenschiff warf. Das Feuer und die Feuerwehrleute kamen erst viel, viel später. Ach, es hätte wirklich nur einer die Herdplatte ausdrehen müssen. Und dass Noah zurückging, um den Mac zu retten, hatte nichts mit Altruismus zu tun. Er wollte bloß sehen, ob er beim Löschen meines fast fertigen Itai Korenzecher Romans eine versteckte Sicherheitskopie übersehen hatte. Schnitt. Ethel will mit mir nach L.A., soll ich? Da sagte Noah, mein Bruder, mein Freund, mein Verderber, ganz am Schluss unseres Berlin-Prag-Telefonats. Er zitterte immer noch, oder schon wieder. Er saß jetzt aber nicht mehr auf der Parkbank vor der Zionskirche, sondern in Ethels Wohnung in der Wörterstraße auf ihrem schmatzenden Wasserbett, während sie, auch schmatzend, im Bad ihren gewaltigen Körper für die nächsten 10 Runden mit ihm wusch und hektisch mit Eros-Massageöl einrieb. »Ich hab in den letzten Minuten viel an Natascha gedacht. Du auch, Karubiner?« flüsterte Noah mir durch die altmodisch rauschende Telefonleitung zu. »Nein«, erwiderte ich giftig. »Aber es tut trotzdem ab und zu gut, sich an ihre multiplen Orgasmen zu erinnern.« »Mein Gott, Solly«, sagte er, »sie war als Einzige so, wie sie wirklich sein müssen. Warum haben wir sie gehen lassen?« »Darum«, sagte ich fahrig, »das Thema interessierte mich so lala.« Dann befahl ich ihm sofort, die Hausverwaltung anzurufen, meinen Computer im 103 abzugeben und am nächsten Tag auf die Wache in der Brunnenstraße zu gehen, um das Polizeiprotokoll zu unterschreiben. Ich verzieh ihm noch schnell mit beleidigter Stimme die 40-50%ige Zerstörung meines metrosexuellen Schatzkästchens in der Swinemünde 18, 3. Stock Südseite. Dann legten wir gleichzeitig auf. Was hat aber der ewig verwöhnte Noah kurz vorher, statt meine Großzügigkeit anzuerkennen, mit diesem widerlichen jiddischen Avi-Blumenschwein-Tröten in der Stimme zu mir gesagt? »Ach ja, 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 unsere Natascha und ihre nubischen Zitzkalles. Was macht jetzt die schöne Natascha Rubinschein? Ist sie noch Anästhesistin am Mount Sinai in New York und trennt mit dem greuschen Chefarzt? Sug mir, Schmuckulowitsch, liebt ihr beiden euch noch? Aber verwuss? Dich liebt doch die grausame Orit und du sie darum auch.« Ich nickte 500 Kilometer von ihm entfernt, stumm. »Ich muss auflegen«, flüsterte er noch leiser. »Ethel kommt. Der Boden zittert und das Pessachgeschirr tanzt in den Schenken. Wo, so Linki, glaubst du, kauft die Venus von Kilo ihre Vibratoren? Ich hab eben einen in ihrem Bett gefunden. Ich verrat's dir. In der Zoohandlung. Sie stehen gleich neben dem Elefantenfutter.«